Ich möchte noch etwas hinzufügen zu der Thematik der letzten Einheit, die Hoffnung einer herrlichen Gemeinde am Ende der Tage. Und dann müssen wir aber weitergehen, weil es gibt noch so viel, was wir anschauen müssen und hören müssen und nehmen sollen. Ich greife noch eine Schriftstelle heraus, Psalm 102. Psalm 102. Das ist eine von vielen Schriftstellen, die über diesen Prozess der Wiederherstellung spricht. Psalm 102, Vers 12. Du aber, Herr, bleibst auf ewig, dein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Du wirst aufstehen, wirst dich Zions erbarmen, denn es ist Zeit, ihn zu begnadigen, denn gekommen ist die bestimmte Zeit. Denn deine Knechte haben Gefallen an seinen Steinen, sie haben Mitleid mit seinem Schutt. Vielleicht erstmal bis hierhin. Wir sehen also hier die Gemeinde in Trümmern, in einer Verwüstung. Nur noch Steine und Schutt. Aber es gibt Menschen, das sind die Beter, das sind die am Herzen Gottes leben, das sind die, die die Dinge nicht mit menschlichen Augen sehen, sondern die sich danach ausstrecken, die Dinge mit den Augen Gottes zu sehen. Und sie sehen Steine, sie sehen Schutt, alles in Trümmern, das verwüstete Heiligtum, aber sie haben Hoffnung. Sie geben nicht auf. Sie sagen nicht, es ist alles verwüstet, was kann jetzt noch werden, sondern sie haben Mitleid mit seinem Schutz. Sie sind bewegt vom Erbarmen Gottes und dieses Erbarmen bringt sie in eine bestimmte Richtung, wo sie Mitarbeiter Gottes werden und wo sie Katalysatoren werden einer Wiederherstellung. Jetzt Vers 15 und 16, da müsste man eigentlich die Reihenfolge umdrehen, weil das zweite ist eigentlich der Grund für das erste, aber ihr seht das schon. Die Nationen werden den Namen des Herrn fürchten, alle Könige der Erde, deine Herrlichkeit. Natürlich beeindruckt sie nicht der Schutt, denn es passiert inzwischen etwas. Denn der Herr wird Zion aufbauen. Warum wird Gott Ehre bekommen? Warum werden die Nationen den Namen des Herrn fürchten? Weil Gott etwas tut mit der Gemeinde. Der Herr wird Zion aufbauen. Er wird erscheinen in seiner Herrlichkeit. Das Ziel des Aufbauens ist am Ende die Herrlichkeit. Die Gemeinde wird eine Wohnstätte sein der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, sein ganzes Wesen, seine Weisheit und seine Macht wird sichtbar sein. Das ist die Herrlichkeit. Sein wunderbares Wesen, seine Weisheit und seine Macht wird sichtbar sein. Paulus sagt, wir sind berufen zur Erlangung der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes ist etwas, die wir schmecken dürfen, die wir zur Schau stellen dürfen, die wir zeigen dürfen. Das ist unsere Berufung. Und da wird die Gemeinde hineinkommen. Er wird erscheinen in seiner Herrlichkeit. Wenn du das mal liest in 2. Mose, wo Mose diesen Auftrag bekommt, baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohnen kann, ist ganz stark die Betonung, Mose muss es genau so tun und so ausführen, wie der Herr es ihm gesagt hat. Ganz stark, das kommt immer wieder, immer wieder. Du achte darauf, dass du es genau so tust, wie ich es dir gezeigt habe. Also Mose war auf dem Berg und er hat etwas vom Himmel gesehen, das himmlische Heiligtum. Und der Herr sagt, genau so wie du es gesehen hast, so musst du es bauen. Und wenn du dann siehst, wie genau er sich an die Anweisung hält und dann das Bauwerk vollendet. In dem Moment, wo das Bauwerk fertig ist, kommt die Herrlichkeit Gottes. Und das ist ein prophetisches Bild für das, was am Ende passieren wird. Es wird einen Tag geben, wo die Gemeinde in das Maximum an Reinheit und an Klarheit, an Echtheit und Hingabe kommt. Und der Herr wird Wohnung nehmen in der Gemeinde. Das Zepter der Macht Gottes wird ausgestreckt werden von Zion. Und Gott wird Gericht üben über seine Feinde. Hier heißt es dann noch in Vers 19, Psalm 102, Vers 19, diese Dinge sind aufgeschrieben für das künftige Geschlecht. Also das heißt, der Psalmschreiber weiß, diese Dinge, der Herr wird Zion aufbauen, er wird erscheinen in seiner Herrlichkeit, ist nicht für die momentane Generation, in der also dieser Psalm geschrieben wurde, sondern eine zukünftige Generation. Und jetzt wird beschrieben, was ist das Merkmal? Woran kann man erkennen, dass es die Generation ist, die das erleben wird? Ein neu geschaffenes Volk soll den Herrn loben. Und das ist, was der Heilige Geist begonnen hat vor gut 30 Jahren, eine ganz neue Betonung auf, und diese Betonung ist noch lange nicht zu Ende. Und wir haben sie noch lange nicht ausgeschöpft. Wir sind noch lange nicht in dem drinnen, wie das am Ende dann aussehen wird. Aber die Betonung ist, wir sind eine heilige Priesterschaft. Und wir sind für Gott da, um ihn groß zu machen, um ihm zu dienen. Gottesdienst heißt Gottesdienst, weil wir kommen, um Gott zu dienen. Weil wir eine Gebe-Mentalität haben, weil wir eine Sicht haben, weg von uns selber. Und es geht um ihn und nicht darum, ja, wie lang oder wie kurz ist es jetzt und wie schön haben wir es heute wieder oder ist der Lobpreis jetzt gut genug, dass jetzt die Portemonnaies aufgehen oder lauter solche Geschichten. Oder als irgendwie Vorspann für das Eigentliche. Lobpreis ist kein Vorspann, Lobpreis ist das Eigentliche. Und das Volk Gottes kommt in die Gegenwart Gottes und wir ehren Gott und wir heben seinen Namen hoch. Und wir sind Priester und wir bringen geistliche Schlachtopfer. Das ist eine völlig andere Mentalität als, komm, lass uns mal ein paar Lieder singen oder so etwas. Eine völlig andere Mentalität. Und da werden wir noch viel Veränderung erleben. So das zukünftige Geschlecht, die neue Generation, die ist daran zu erkennen, dass sie wirklich begreift, es geht um Gott und es geht darum, ihn zu loben. Jesaja 33 vielleicht noch und dann verlassen wir diesen Komplex. Jesaja 33, Vers 5 und Vers 6. Hoch haben ist der Herr, denn in der Höhe wohnt er. Erfüllt Zion mit Recht und Gerechtigkeit. Und sichere Zeiten wirst du haben, Fülle von Heil, von Weisheit und Erkenntnis. Das ist eine Beschreibung von der Herrlichkeit, die dann herabkommt. Fülle von Heil, von Weisheit und Erkenntnis. Die Furcht des Herrn, sie wird sein Schatz sein. Das ist eine gewaltige Aussage. Sie werden eine Fülle von Heil haben, das ist das Vollmaß der Heilungssalbung, das Vollmaß der Kraft Gottes, Gebundene freizusetzen, das Vollmaß der Weisheit Gottes in den kompliziertesten Situationen, den Ratschluss Gottes zu wissen und ihn zu präsentieren. Und Gottes Antworten zu haben in allen möglichen praktischen Alltagssituationen. Aber das ist nicht ihr Schatz. Da passiert etwas, da ist eine Bewegung weg von den Segnungen hin zur richtigen Herzenshaltung. Sie haben ein Maximum an Segen, aber ihr Herz hängt nicht daran, sondern ihr Schatz ist die Furcht des Herrn. Das ist eine Beschreibung der Endzeitgemeinde. Heute so viele rennen hinter Heilung her, rennen hinter Befreiung her, rennen hinter Wohlstand her, rennen hinter Gebetserhörung her, rennen hinter Gemeindewachstum her, rennen hinter allen möglichen Dingen hinterher. Und sie hören nicht die Stimme Gottes, der sagt, lass das mal alles liegen und lass mich an dein Herz ran. Und wenn ich an deinem Herzen arbeiten darf, ich werde dir das alles geben. Wir rennen nicht Dingen nach, sondern wir rennen dem Herrn nach und sagen, hier ist mein Herz, änder du mein Herz und lass in meinem Herzen wohnen, was da dringend wohnen muss. Und das ist die Furcht des Herrn. Und wenn die da ist, wir müssen nicht um Segnungen beten, sondern das Wort Gottes sagt, wenn wir das Reich Gottes zuerst suchen, all diese Dinge, die fallen über uns her. Wie verrückt. Die Segnungen werden über uns herfallen. Wir werden uns ihrer nicht mehr erwehren können. Aber was tun wir? Wir rennen den Segnungen nach und hoffen, nebenbei kann auch noch das Reich Gottes gebaut werden. Das wird niemals funktionieren. Das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Und was ist das Reich Gottes? In meiner Bibelübersetzung, immer wenn Reich steht, ist eine Fußnote, die Königsherrschaft Gottes. Königsherrschaft Gottes. Gott regiert und das Reich Gottes ist in uns und da fängt die Herrschaft an. Und wenn die Herrschaft da nicht anfängt, wird sie niemals in der sichtbaren Welt irgendwo sich auswirken können. Es beginnt in uns. Es hatte was mit Loyalität zu tun. Es hatte was mit Abhängigkeit zu tun. Es hatte etwas mit Hingabe zu tun. Okay, so diese Dinge wollte ich noch anfügen zu diesem ganzen Komplex. Die Hoffnung auf eine herrliche Gemeinde am Ende der Tage. Jetzt werden wir weitergehen. Und werden uns jetzt der Mentalität, der Herzenshaltung der Braut zuwenden. Das ist, was der Heilige Geist wirken will. Lass uns noch einmal zu 2. Korinther Kapitel 11 gehen. Diese Stelle haben wir gestern ein bisschen angeschaut, um zu zeigen, worauf der Angriff des Feindes abzielt und dann auch zu zeigen, wie dieser Angriff dann tatsächlich durchgeführt wird, indem Dinge verkündigt werden und Menschen zu etwas überredet werden, was sich christlich anhört, aber niemals wirklich vom Himmel gekommen ist. Ein anderer Jesus, ein anderes Evangelium und als Folge davon empfangen Menschen tragischerweise einen anderen Geist, einen religiösen Geist und werden damit immer mehr blockiert, wirklich Gott zu dienen. In Vers 3, ich fürchte wie die Schlange, nein, fangen wir in 2 nochmal an. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das ist das Herz der Braut, eine keusche Jungfrau. Sie weiß, er ist mein Bräutigam und ich will ihn und weil ich ihn will, will ich keine anderen. Sie kann sich nicht die Zeit bis zur Hochzeit mit anderen vertreiben und sagen, naja, wenn dann die Hochzeit kommt, dann natürlich ist er Nummer eins, sondern da ist schon diese Verlobung und im biblischen Zeiten Verlobung hat einen ganz anderen Stellenwert, als das heute in unserer Kultur hat. Einen ganz anderen Stellenwert. Verlobung galt schon wie verheiratet. Und der Dienst von Paulus war, Menschen eben zu rufen zu dieser Hingabe und sie in diese Mentalität, in diese Herzenshaltung hineinzubringen, der Braut, eine keusche Jungfrau, die sich rein bewahrt, die weiß, er ist das Allerkostbarste und er will mich ganz und er will mich rein haben und ich bejahe das und ich werde keine Kompromisse machen. Ich werde nicht mein Herz teilen. Ich werde nicht irgendwelche anderen Dinge noch dazu akzeptieren in meinem Herzen, die ihm nicht gefallen. Und diese Herzenshaltung der Klarheit, der Eindeutigkeit, die wird genannt Einfalt. Und Einfalt ist Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Das ist das Herz der Braut gegenüber Christus. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Da sind keine Verdrehungen, keine Tricks, keine geschickten Wendungen, um zu sagen, ja, aber, und dann am Schluss dann doch irgendwie nur eine fromme Kaschierung zu haben für Untreue und für ein geteiltes Herz, sondern da ist eine völlige Eindeutigkeit. Wir können einmal eine andere Schriftstelle uns anschauen, in Kolosser 3. Und dort finden wir auch auf der menschlichen Ebene dieses Wort Einfalt. Und ich finde das sehr, sehr hilfreich, weil ich glaube, dass die Bibel erklärt die Bibel. Und hier sehen wir, wie dieses Wort Einfalt beschrieben wird. Und es wird hier, wie so oft, beschrieben, indem das Gegenteil dargestellt wird. Ja, das ist eine Vorgehensweise, die du viele Male im Wort Gottes hörst. Ein Begriff wird erklärt, indem das Gegenteil von diesem Begriff dargestellt wird. Und dann sehen wir, okay, also dieser Begriff ist genau das Gegenteil von diesem Negativen. Und hier heißt es in Vers 22, ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchten. So, das Gegenteil von Einfalt des Herzens ist Augendienerei und Menschengefälligkeit. Das ist das Gegenteil von Einfalt. Und dann verstehen wir, was Einfalt ist. Ja, Augendienerei, das heißt, Dinge zu tun, um von anderen gesehen zu werden. Um von anderen Ansehen zu bekommen. Das ist Augendienerei. Als Menschengefällige, um Gunst oder irgendwelche Vorteile von Menschen zu haben oder meinetwegen auch, um Nachteilen aus dem Weg zu gehen. Das ist enthalten oder das Gegenteil von diesen beiden Dingen. Das ist die Einfalt des Herzens, ein Herz, das den Herrn fürchtet. Und den Herrn zu fürchten heißt, ihm gefallen zu wollen, ihn ehren zu wollen, ihn nicht betrüben zu wollen. Das ist das Herz der Braut. Sie will nur eins. Sie will nur Gott erfreuen. Sie will nur ihn ehren in allen Dingen. Und wenn du die Briefe der Apostel studierst, dann siehst du, wie das ihr Herzschlag war. Alle praktischen Fragen werden beantwortet eben aus dieser Herzenshaltung heraus, damit der Name des Herrn nicht verlästert wird. Oder positiv ausgedrückt, 1. Thessalonicher, weiß jetzt gerade nicht die Schriftstelle, also der Name des Herrn nicht verlästert, ist 1. Timotheus 6. Und ich glaube, dies ist dann hier 1. Thessalonicher 4, glaube ich. Eine Schriftstelle und finde sie jetzt nicht. Ich habe sie jetzt gerade nicht parat, aber da heißt es, damit der Name des Herrn in euch verherrlicht werde. Das war das Anliegen der Apostel und ihre Sehnsucht war, diesen Eifer diese Mentalität hervorkommen zu lassen in den Herzen der Leute. So, alles ging darum, Gott muss geehrt werden, Gott muss verherrlicht werden. Das ist die Gesinnung der Braut. Die Braut will nichts anderes als den Bräutigam erfreuen. Dieselbe Haltung, mit der Jesus vor dem Vater gelebt hat. Jesus sagt, ich tue nichts aus mir selber. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Sprüche. Zweimal. Und ich glaube, das kannst du über das Leben von Jesus schreiben. Wenn du sein Leben beschreiben willst, ein weiser Sohn erfreut den Vater. Das war Jesus. Und wir haben den Heiligen Geist bekommen zu diesem einen Zweck, dass dieselbe Gesinnung und dasselbe Herz, dasselbe Verlangen, dass das in uns Wohnung nimmt und dass das die treibende Kraft ist. Darum haben wir den Heiligen Geist. Und der Dienst der Belehrung, der Überführung, der Korrektur oder die Gaben des Geistes, Sprachenreden und so weiter, das sind alles nur Mittel zum Zweck. Aber das eigentliche Ziel ist, eine solche Gesinnung in uns hervorzubringen, dass wir ihn erfreuen wollen. Das ist das Herz der Braut. Die Braut will alles vermeiden, was ihn kränken oder beleidigen könnte, was ihm betrüben könnte, was ihm Schmerzen zufügt, was dazu führen könnte, dass sein Name verlästert wird. Das ist die Gesinnung der Braut. Es geht um nichts anderes als darum, dass er sich wohlfühlt, dass er geehrt wird. Das ist die Gesinnung der Braut. Und diese Gesinnung wird gebaut durch Hingabe an ihn, was gleichbedeutend ist mit Hingabe an sein Wort. Das ist der Anfang. Nicht das Ganze, aber das ist der Anfang dieser Gesinnung. Und wo dieser Anfang nicht da ist, kann man von Jesus reden, von Intimität mit Jesus reden, von Gott lieben und von Gott dienen. Und es ist alles nur frommer Betrug. Offenbarung 3, Vers 8. Dort heißt es, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Den Namen Gottes zu verleugnen wäre Untreue. Und die Gesinnung der Braut ist das Gegenteil. Das kommt für sie nicht in Frage, ihren Bräutigam zu verleugnen. Das kann sie nicht und das will sie nicht und das wird sie niemals tun. Und der Name des Herrn wird verleugnet in dem Moment, wo wir das Wort preisgeben. In dem Moment, wo wir das Wort nicht mehr bewahren, verleugnen wir den Namen des Herrn. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Paulus sagt zu Titus, da gibt es Leute, die geben vor, Gott zu kennen. Aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Wenn du die fragen würdest, verleugnest du Gott, was werden die sagen? Oh, niemals. Ich bin gläubig. Ich werde doch nicht meinen Gott verraten. Ich werde ihn doch nicht verleugnen. Aber der Heilige Geist sagt, Paulus, glaub nicht, was sie sagen, sondern glaube, wie ich die Sache sehe. Und der Heilige Geist sagt, sie verleugnen den Herrn. Weil sie Dinge tun, die sie niemals tun würden, wenn sie ihn wirklich kennen würden. Weil Gott zu kennen ist die stärkste Kraft, die unser Herz verändert. Und man kann nicht davon ausgehen, man kennt Gott und man tut Dinge, die ihn beleidigen und die ihn kränken und die seinen Namen entweihen. Das ist unmöglich. So, wir brauchen eine klare Sicht, ein klares Verständnis, an Gott zu glauben, an Jesus zu glauben, Jesus nachzufolgen, kann niemals getrennt werden von einer Hingabe an sein Wort. Das hört sich so selbstverständlich an und trotzdem müssen wir das ganz, ganz tief ergreifen, weil genau das heutzutage schon unterwandert wird und ausgehöhlt wird und in Frage gestellt wird. Verführung bedeutet, altbekannte, vertraute Begriffe bekommen eine neue Füllung. Das ist Verführung. Wenn du nur die Worte hörst, denkst du, ja, ist okay, das ist ja, was wir auch alle sagen. Aber wenn du dahinter schaust, was ist die Bedeutung dieser Worte, dann erkennst du, das ist das Gegenteil von was wir glauben. Und das müssen wir ganz klar sehen. Lass mich ein Beispiel geben, damit wir das einfach plastisch vor Augen haben. Ich habe festgestellt, du kannst viele gute Dinge sagen aus der Bibel und Leute sagen, ja, ja, ja. Aber nimm ein Beispiel aus dem praktischen Leben, die illustrieren, was dieses biblische Prinzip aussagt. Und dann sagen die Leute, aber das kann man doch nicht sagen, das geht doch nicht, das ist doch nicht in Ordnung. Erst sagen sie ja zum biblischen Prinzip, dann zeigst du, wie in der Realität dieses Prinzip verletzt wird. Und dieselben Leute, die vorher ja, ja gesagt haben, auf einmal gehen auf die Barrikaden und werden motiviert von einer Liebe, die nicht die Liebe Gottes ist. Wie oft erlebe ich das? So, lass mich ein praktisches Beispiel geben. Da gab es von einem Mann Gottes, den ihr alle kennt, der weltweite, mindestens in der westlichen Christenheit, weltweite Anerkennung genießt als eine prophetische Stimme, gab es einen Nachruf auf den verstorbenen letzten Papst, Johannes Paul II. Und er schrieb dort und hat das der ganzen Welt mitgeteilt. Dieser Mann, Johannes Papst, Paul II., so sagt dieser Mann Gottes, er war ein großer Mann Gottes und er liebte den Heiligen Geist. Jetzt denk einmal nach. Ist es möglich, Gott den Heiligen Geist zu lieben und dann die Gedanken dieses wunderbaren Heiligen Geistes ins Gegenteil zu verdrehen? Und zu behaupten, ich liebe diesen Heiligen Geist. Ist das möglich? Das ist eine wichtige Frage und die muss jeder von euch beantworten. Weil damit entscheidest du, bleibst du bei biblischen Definitionen oder nimmst du neue religiöse Definitionen und hast ein neues Verständnis von Liebe zu Gott. Wer Gott den Heiligen Geist liebt, wird eine heilige Furcht haben. Gott, bitte, hilf mir, dass ich meine Hände von deinen Gedanken lasse, dass ich niemals deine Gedanken in Frage stelle, deine Gedanken verdrehe und das Gegenteil von dem behaupte, von dem, was dir wichtig ist. Man kann nicht den Heiligen Geist lieben und die Bibel mit Füßen treten, das ist nicht möglich. Man kann glauben, dass man den Heiligen Geist liebt. Ja. Und das ist eine religiöse Selbsttäuschung. Und viele Leute glauben nicht, aber sie glauben, dass sie glauben. Sie glauben, dass sie glauben. Und das glaube ich ihnen gerne, dass sie das glauben. Aber wer wirklich den Heiligen Geist liebt, er kann niemals die Gedanken des Heiligen Geistes ins Gegenteil verkehren. Es ist nicht möglich. Und viele Leute beschweren sich dann, wenn ich solche Dinge sage, und sie greifen mich an und sie sagen, ich diffamiere die Katholiken und die lieben doch auch Jesus und bei denen ist doch auch Jesus im Mittelpunkt. Wenn du einmal nur für eine Stunde studiert hast, was ein Katholik glauben muss, der Papst verlangt, was du als Katholik glauben musst. Und wenn du noch nie den KKK, den katholischen Katechismus, den Katechismus der katholischen Kirche studiert hast, dann wird es höchste Zeit. Sonst wirst du nie begreifen, wo die Trennungslinie ist. Du wirst nie begreifen, was im Moment in diesem ganzen ökumenischen Zeugs passiert. Du wirst es nie begreifen. Und das kann jeder sich runterladen im Internet und jeder kann das lesen und kann seine Bibel lesen und kann lesen, was der Papst dort erzählt. Ich habe über 30 Jahre keine Beziehung gehabt zum Katholischen. Ich habe immer gewusst, das ist etwas ganz anderes, als was ich will. Ich habe überhaupt kein Interesse, da reinzugehen. Aber jetzt, wo wir sehen, wie diese Verbrüderung stattfindet, wie Menschen, die unsere geistlichen Leiter waren und immer noch beanspruchen zu sein, wie sie einen Kniefall machen, hat der Heilige Geist mich geführt und ich fing an, diese Dinge zu studieren. Und ich bin absolut schockiert. Und wer heute glaubt, dass die katholische Kirche heute was anderes lehrt als vor 500 Jahren, hat noch niemals den KK studiert. Er weiß überhaupt nicht, was die glauben. Es ist so etwas Finsteres, so etwas Gottfeindliches und Gottlästerliches. Nicht in einem Punkt, nicht in zwei Punkten, in sehr, sehr, sehr vielen Punkten. Und wie kann dort ein weltweit anerkannter prophetischer Mann aus dem protestantischen Lager sich hinstellen und sagen, der Papst liebte den Heiligen Geist. Und derselbe Papst ist es, der die, den KK überarbeitet hat und, glaube 92 oder wann, dann freigegeben hat und als Maßstab gegeben hat. Und im Vorwort liest du, das ist, was jeder Katholik verpflichtet ist zu glauben. Und da kann man nicht sagen, ja, Rom ist weit weg. Und wenn ein Katholik nicht glaubt, was da geschrieben steht und was da von ihm verlangt wird, wenn er nicht akzeptiert, dass ein Mann sich erdreistet, eine Autorität zu beanspruchen, dass er sagen kann, was er sagen will gegen das Wort Gottes und du musst da sein Wort glauben und nicht der Bibel. Wenn du das vor Augen hast, wie kannst du an Jesus glauben und jemanden dich unterordnen, der sich gegen Jesus erhebt? Wie ist es möglich? Und niemand kann mit einem redlichen Herzen in die Brautgesinnung gehen und kann sagen, ich bin total loyal Jesus gegenüber, aber ich gehöre zu einer Kirche, die das Gegenteil verlangt von dem, was Jesus verlangt. Das ist nicht möglich. Und das ist auch nicht möglich in einer Pfingstkirche. Und es ist auch nicht möglich in einem charismatischen Netzwerk. Und es ist auch nicht möglich in irgendeiner anderen Kirche. Es ist nur möglich in einer einzigen Form von Gemeinde und das ist die Brautgemeinde. Und die wird kommen. Das Ding hat Zukunft, ihr Lieben. Lass uns da studieren, lass uns da forschen, lass uns da investieren. Wenn du mit Gottes Anliegen gehst, du wirst immer im Strom sein. Du wirst immer fit sein, du wirst immer frisch sein, du wirst immer die Ressourcen haben, du wirst immer ermutigt sein. Wenn du in den Dingen gehst, die Gott beschäftigen und die Gott plant, wenn du in die Dinge investierst, du wirst immer mittendrin sein in dem, was passiert. Wie viele Leute gibt es, die einmal Rang und Namen hatten, die eine Position hatten, von der das ganze Land geredet hat. Und heute kennt man nicht einmal den Namen. Weg vom Fenster. Gestrandet auf irgendeiner religiösen Sandbank. Aber wenn wir sagen, wir wollen das Herz Gottes, wir bauen auf das, was Gott will, wir werden immer im Strom sein. Wir werden niemals irgendwo wie so ein Wal stranden und da jämmerlich verenden. Wir werden im Strom sein. Wir werden ein Herz haben für Gott. Wir wollen, was er will. Wir kämpfen für das, wofür er kämpft. Und die Braut ist die einzige Gemeinschaft von Menschen, die eine echte Zukunft hat. Die einzige Gemeinschaft, die eine echte Zukunft hat. Schau dir die Zukunft der Hure an. Das sieht rabenschwarz aus. Sie wird eine große Zeit haben. Sie wird sehr reich sein, sehr mächtig sein, sehr viel Einfluss haben. Am Ende wird sie gerichtet werden von Gott. Ich möchte nicht meine Kraft und meine Zeit und mein Geld und meine Aufmerksamkeit in etwas investieren, was am Schluss so jämmerlich endet. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich möchte mein Leben investieren für das, was bleibt, für das, was Zukunft hat. Und das ist die Braut. Das ist die Braut. Wir werden herrschen mit Christus auf dieser Erde für 1000 Jahre. Und wenn der Job fertig ist, dann geht der Spaß erst richtig los. Amen. So, wir schauen in die Zukunft und wir bauen auf das, was Zukunft hat. So, an diesem Beispiel siehst du, was religiöse Verführung ist. Mehr noch als das mich erstaunt, dass ein Mann von einem solchen Format solch einen Unsinn von sich geben kann. Mehr noch erstaunt mich die Tatsache, wo sind alle seine Freunde? Wo sind seine Freunde, denen er sich unterordnet, denen er das Recht gegeben hat, in sein Leben zu sprechen? Und die sagen, sag mal, an der Stelle hat dich aber irgendwas geritten und du musst ganz schnell wieder runterkommen. Wir helfen dir, wieder geerdet zu werden und gegründet zu sein im Wort Gottes. Und morgen steht im Internet ein Dementi. Und morgen wirst du wieder rufen und sagen, irgendein katholisches Zeug ist über dich gekommen. Und es tut dir herzlich leid. Aber nichts findest du dergleichen. Nichts findest du. Das schockiert mich viel, viel mehr, als dass jemand mal einen Ausrutscher hat. Kann ja mal passieren. Und Millionen von Christen nicken das ab und sagen, ja, der Papst hat den Heiligen Geist geliebt. Ach, wie nett. Ist ja schön. Siehst du, das ist ja einer von uns. Je klarer unsere Konturen sind, je klarer unsere Definitionen sind, umso sicherer sind wir vor irgendeinem fremden Einfluss. Der Schutz vor Verführung ist Liebe zur Wahrheit. 2. Thessalonicher, kannst du das nachlesen, schlagen wir jetzt nicht auf. Da ist das Wirken des Antichristen beschrieben und er wird alle die verführen, die zu ihrer Rettung die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Und da steht es, Liebe zur Wahrheit muss man annehmen. Die brauchst du gar nicht zu haben. Du brauchst doch nicht mal versuchen, die zu erzeugen. Sondern das ist ein Geschenk der Erlösung. Der Herr steht vor der Gemeinde und sagt, ich bringe euch Liebe zur Wahrheit. Und alles, was wir tun müssen, sagen, ich will es, ich brauche es, ich möchte es haben, ich empfange es im Glauben. Es ist so einfach und so unspektakulär. Aber wir lieben eher das Spektakuläre, das Dramatische. Und wenn da irgendein Prophet kommt, von dem das Gerücht geht, der kann dir Straße und Hausnummer und Schuhnummer sagen und dann irgendwelche gewaltigen Berufungen aus deinem Leben, da stehen die Leute bis in die Nacht und wollen etwas hören. Und wenn schon der Prophet nicht redet, naja, dann gibt's auch noch eine andere Möglichkeit, da haben wir so ein Ding, das nennt man Befreiungsdienst und da können die Dämonen sagen, was deine Berufung ist. Hallo. Wie krank soll das Ganze noch werden? Wie abartig, wie pervers soll es noch werden, bitteschön? Da gehen reihenweise Menschen in diesem Pseudo-Befreiungsdienst, die überhaupt kein Problem haben. Aber es ist wie eine Modewelle. Hast du es auch schon gemacht? Warst du auch schon da? Und was sie lockt, ist, die Dämonen offenbaren deine Berufung. Bitte schalt hier oben das Licht an. Klapp die Bibel auf und schau in dieses Buch. Seit wann brauchen wir Dämonen, die uns über unsere Berufung etwas erzählen? Das ist genau, was das Wort Gottes sagt. 1. Timotheus 4,1 in den letzten Tagen. Lehren von Dämonen in der Gemeinde. Nicht Lehre über Dämonen, das brauchen wir. Aber Lehre von Dämonen, das heißt, der Ursprung der Lehren ist Dämonen. Es sind Offenbarungen aus der Hölle. Und als Folge davon, Menschen fallen ab vom Glauben. Wir haben eine solche Welle gehabt in unserem Land. Und ich habe mich gegen diesen Pseudo-Befreiungsdienst gestellt. Kannst du heute noch nachlesen auf meiner Website. Und was habe ich für Reaktionen bekommen von Leitern? Wir wollen jetzt nicht zu einer Hetzjagd gegen Bruder sowieso blasen. Wo bleibt da die Liebe? Einer falschen Lehre zu widerstehen, ist heute Lieblosigkeit. So weit weg sind wir von neutestamentlichen Realitäten. Und ein mit biblischen Argumenten einer falschen Lehre zu begegnen, heißt, du greifst diesen Mann an. Und weißt du nicht, dass man den Gesalbten des Herrn nicht antasten darf? Und all diese verrückten charismatischen Sprüche. Und andere Leiter sagen, ja, ich weiß, das ist mir auch komisch und irgendwie bin ich da auch nicht mit. Aber weißt du, wir müssen das ja nicht an die große Glocke hängen. Aber wenn wir nichts sagen, ermutigen wir viele, viele Menschen, in dieses Zeug hineinzugehen. Und das Hauptprinzip dieses verkehrten oder sogenannten Befreiungsdienstes ist, damit die Dämonen überhaupt reden, denn die sollen ja reden, weil sie müssen ja offenbaren, was der Plan Gottes ist und so weiter, musst du in einem Glaubensakt dein Verstand den Dämonen übergeben. Das ist, wie diese Art von Befreiung in Anführungsstrichen anfängt. Ich meine, wie wenig Substanz an Wahrheit haben wir, dass Leute auf solchen Schwachsinn hereinfallen und nicht sofort aufspringen und sagen, okay, wenn das euer Prinzip von Befreiung ist, tschüss, danke, gut, dass ihr es mir noch gesagt habt und ich werde alle meine Freunde vor euch warnen. Wie kann man einen Akt des Glaubens vollziehen und seinen Verstand den Dämonen öffnen? Und das alles mit dem Ziel, um nachher von den Dämonen frei zu werden. Diese Art von Befreiung führt zu dämonischen Bindungen. Und ich sehe die Früchte davon. Ich habe die Früchte gesehen. Und Leute, die als Paradebeispiel von gewaltige, dramatische Befreiung dargestellt wurden, vor die Gemeinde gestellt worden, sind abgefallen vom Glauben und suchen heute in weltlichen therapeutischen Einrichtungen irgendwo Hilfe. Das ist die Frucht von diesem Befreiungsdienst. Und bis heute haben diese Leute keine Buße getan und sich aus der Affäre gezogen. Ja, manches war gut, manches war nicht so gut. Jetzt lassen wir das mal auf die Seite. Ich verstehe, da gibt es zwei Dinge, die wir nicht antasten dürfen. Und das ist die Ehre Gottes und das ist die Braut. Der Zorn Gottes wird entzündet, wenn Menschen sich an der Ehre Gottes vergreifen. Und wenn Menschen die Braut versuchen, in die Irre zu führen und sie zu vergewaltigen. Der Zorn Gottes wird kommen, ich verspreche es euch. Nicht gleich am nächsten Tag. Gott gibt Zeit. Aber wenn die Buße nicht kommt, Gott wird dramatisch und mächtig handeln. Gott wird. An Jesus zu glauben, heißt, ich unterwerfe mich seinem Wort. Ich sage, das ist die Wahrheit. Und so will ich lernen zu leben. Und dieses Lernen kann erst beginnen, wenn ich mich dieser Wahrheit unterordne. Solange ich der Wahrheit entgegenstehe und meine Ideen gegen die Wahrheit stelle, kann ich niemals lernen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Es beginnt damit, dass ich meine Knie beuge und sage, Jesus, du bist König, du bist Herr. Und das heißt, ich bin berufen und ich bin dazu auserwählt, dir zu gehorchen. An Jesus zu glauben, heißt ihm zu gehorchen. Das ist die neutestamentliche Definition von Glaube an Jesus. Alles andere ist religiöser Schmarrn. Und dann unter der Führung des Heiligen Geistes lernen wir, immer mehr Bereiche unseres Lebens und unseres Charakters unter die Herrschaft Gottes zu bekommen. Und wir lernen, Sieg zu haben in diesen Bereichen. Ja, das ist ein Prozess. Das nennt man Heiligung. Aber dieser Prozess kann nicht beginnen, solange ich mich noch gegen die Wahrheit stelle. Es beginnt damit, dass ich kapituliere und sage, du bist Gott. Du bist der Herr. Johannes 17, 17. Jesus betet, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Nicht eine Atmosphäre, nicht eine Erfahrung von Menschen. Dein Wort ist Wahrheit. Die Heiligung, das heißt die Absonderung von der Welt und sich ganz Gott zur Verfügung stellen, findet statt durch die Wahrheit. Der Schlüssel ist unser Verhältnis zur Wahrheit. Das ist der Schlüssel. Damit beginnt alles. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, Johannes 14, 15, werdet ihr meine Gebote halten. Nicht bejahen, halten. Jüngerschaft ist ein Trainingsprozess, wo wir nicht Leute vollstopfen mit Ideen, sondern wo wir ihren Lebensstil prägen, weil wir nämlich dann ihren Charakter prägen. Wenn wir den Lebensstil nicht prägen, werden wir niemals ihren Charakter prägen. Und Jüngerschaft bedeutet, wir lehren sie alles zu halten, was Jesus geboten hat. Halten, tun, gehorchen, das ist der Schlüssel. Nicht wissen und dann Erklärungen haben, warum aber in unserem Falle die Dinge jetzt ein bisschen anders gehandhabt werden sollen. Und viele Gemeinden haben Angst vor dieser Art von Jüngerschaft, weil sie möchten nicht in den Sektenverdacht geraten. Das ist der Grund, warum sie einen eleganten Bogen um dieses Thema Jüngerschaft machen. Obwohl ihre Gemeindegeschichte längst beweist, wenn wir nicht mit Jüngerschaft anfangen, werden wir das Leben der Menschen niemals prägen und verändern können. Die Idee, Menschen verändern sich durch Gottesdienstbesuche, ist Unsinn. Da hören wir gute Dinge. Und dann eins zu eins setzt man sich hin und sagt, so, wie packen wir es jetzt an und wie setzen wir diese guten Dinge jetzt Schrittchen für Schrittchen um? So eine Gemeinde, die keine Jüngerschaft praktiziert, betrügt sich selbst und betrügt die Zuhörer. Und sie wird niemals wachsen können geistlich. Zahlmäßig ja, aber nicht geistlich. Aber da ist die Angst vor den Sektenexperten. Und vielfach sind das Vertreter der Großkirchen, mit denen wir dann an anderer Stelle am gleichen Tisch sitzen und uns verbrüdern und verbünden. Und sie sind es, die die Presse uns auf den Hals jagen. Wie viele Male habe ich gesehen, wenn Angriffe aus der Presse kamen damals, als ich im pastoralen Dienst war. Dahinter sind Sektenpfarrer, die verkehrte Informationen streuen und die Journalisten aufhetzen. Aber heute ist das Mode, sich zu versöhnen mit den Kirchen. Versöhnung ist das große Schlagwort. Und wenn wir nicht die Wahrheit als Richtschnur haben, dann denken wir, oh ja, Versöhnung, Friede, Einheit, das klingt ja so schön, das ist ja wunderbar. Wir wollen doch keinen Krieg, wir wollen doch keinen Stress. Komm, wir gehen den unteren Weg und wir müssen ja nicht so starkköpfig sein. Das Wort nicht zu bewahren, heißt Jesus zu verleugnen. Das ist es. So, all unsere Aktionen werden gemessen am Wort der Wahrheit. Die Wahrheit ist es, die Gott uns gegeben hat, in der wir leben sollen, und dann entfaltet sie ihre freisetzende, heilende Kraft. Jesus sagt, wenn ihr an meiner Rede bleibt, seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit, in der wir bleiben, nicht die Wahrheit, der wir zustimmen. Die Wahrheit, in der wir bleiben, in der wir leben, die das Recht hat, unsere praktischen Entscheidungen zu bestimmen. Nicht unsere Gefühle, nicht unsere Meinungen, nicht die Meinung von anderen Menschen, sondern die Wahrheit. Und das ist die Meinung Gottes. Wir haben gestern uns angeschaut, diese Leute dort im Abfall, 2. Timotheus 3, die so tun, als gäbe es keine Erlösung von der Macht der Sünde. Und die das alles für normal erklären, die verleugnen die Kraft Gottes. Lass uns noch einmal dahin zurückgehen, und wir lesen noch etwas ganz, ganz Wichtiges über ihr eigentliches Problem. 2. Timotheus, Kapitel 3. Erinnert euch, ja, die Unenthaltsamen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott, und all die, die eine äußere Form haben, aber keine Kraft haben zur Charakterveränderung, von denen wir uns wegwenden sollen. Und dann wird gesagt in Vers 7, die immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Ja, aber wenn die lernen, irgendwann müssen sie es doch mal kapieren. Paulus sagt, nein, niemals. Ja, aber die gehen in Seminare, die gehen auf Konferenzen, die haben meterweise Bücher und CDs und DVDs zu Hause zu stehen. Ich meine, irgendwann muss doch mal das Licht gehen, und dann auf einmal, dann sehen sie, was Gott will. Nein, niemals. Ist Paulus nicht brutal? Nein, er sagt einfach, wie Gott die Dinge sieht. Er sagt, wie Gott die Dinge sieht. Diese Leute, ja, zugegeben, die fahren zu Seminare, die geben Geld aus für Konferenzen, die kaufen christliches Material. Aber sie können niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum? Weil sie mit einem falschen Herzen zu den Seminaren gehen, mit einem falschen Herzen ihre Bibel aufschlagen, mit einem falschen Herzen sich Botschaften anhören und zu Konferenzen gehen. Und wenn das Herz verkehrt ist, können wir alles Gute hören, es wird an uns abperlen wie das Wasser an einer gut eingefetteten Ente. Die kann den ganzen Tag im Wasser sein und sie wird niemals nass. Ist das nicht ein Phänomen? Den ganzen Tag kann sie auf dem Wasser sein, aber sie wird niemals nass. Weil das schön eingefettete Federkleid das Wasser draußen hält. Sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn die nicht die Wahrheit erkennen können, das heißt, sie werden nicht frei werden. Und genau das ist ja der Fall. Sie leben einem fleischlichen Lebensstil, sie leben in der Sünde, und sie werden nicht frei. Das ist das normale Leben. Sie lieben das Geld, sie sind unversöhnlich und haben keine Selbstbeherrschung und. Also das heißt, die sind 30, 40 Jahre gläubig, und du siehst immer noch nichts von Jesus in ihnen. Immer nur das elende, stinkende, religiöse Fleisch. Ist das nicht furchtbar? Und warum können die denn nicht, die lernen doch, warum können die denn nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Vers 8, auf die Weise, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit, verdorben in ihrer Gesinnung. Ihre Haltung ist falsch. Sie widerstehen der Wahrheit. Sie sagen also, was ich davon annehme, was der Prediger mir da erzählt, was ich annehme von dem, was in der Bibel steht, das bestimme immer noch ich. Und wenn da Dinge drinstehen, die mir nicht gefallen oder von denen ich meine, die sind nicht gesund oder von denen ich meine, die machen mein Leben nur komplizierter und schwieriger, dann kann ja wohl niemand von mir verlangen, dass ich diese Dinge tue. Ich meine, man schadet sich ja nicht selber. Menschenweisheit, Ungebrochenheit. Der Mensch auf dem Thron. Und Gott darf reden, solange es dem Menschen nützt. Das ist die Haltung. Wer der Wahrheit widersteht, widersteht der Königsherrschaft Jesu. Wer der Wahrheit widersteht, widersteht der Königsherrschaft Jesu. Und wir haben heute Heerscharen von Christen und Heerscharen von geistlichen Leitern, die in den allerersten, grundlegendsten Dingen des Evangeliums der Wahrheit widerstehen. Und dann versuchen die Herde zu ernähren und die Herde zu führen. Blinde Blindenleiter, sagt Jesus. Blinde Blindenleiter. In den letzten Jahren hat Gott mich zurückgebracht zu den ersten Dingen. Und ich verstehe mehr und mehr, wie wichtig die sind. Und wenn wir die ersten Dinge nicht für uns nehmen oder unsere Neubekehrten nicht die ersten Dinge lehren, da können wir sie alles lehren, aber es wird nichts funktionieren. Und die ersten Dinge sind, wer ist Jesus? Was heißt es, ihn anzunehmen als Herrn? Was heißt es, an ihn zu glauben? Was geschieht, nachdem ich meine Knie gebeugt habe? Und die Bibel ist absolut eindeutig. Kehrt um, tut Buße, kehrt um, lasst euch taufen. Und wo nicht die neutestamentliche Taufe mit Untertauchen nach der Bekehrung verkündigt wird, setze ich mich nicht rein und höre mir irgendetwas an. Weil Tor und Tür offen ist für religiöse Geister. Man hat nicht die Herrschaft des Herrn anerkannt. Der einzige Grund, warum Taufe von so vielen elegant umgangen wird, ist, um Kirchenfürsten nicht zu verprellen. Um nicht den Zorn auf sich zu ziehen. Um offene Türen zu haben. Und man sagt, ja, wenn ich jetzt das so klar sage, dann gehen die Türen meines Dienstes in diesen Bereich der Großkirchen zu. Aber wenn ich das weglasse mit der Taufe, dann sind die Türen offen. Aber ich sage dir, was sagst du den Leuten, bevor du ihnen die Wahrheit sagst? Was für einen Dienst willst du haben, wenn du das allererste weglässt? Du kannst morgens schlaftrunken dein Hemd knöpfen. Wenn du da nicht genau hinguckst und bist noch irgendwie so halb im Schlaf, du knöpfst den ersten Knopf falsch. Dann kannst du wunderbar knöpfen, einen Knopf nach dem anderen. Je nachdem, wo du anfängst, oben oder unten, am Ende wirst du merken, es war alles verkehrt. Und du fängst wieder von vorne an. Du musst noch einmal ganz von vorne anfangen. Und meine Sicht von der pfingstlich-charismatischen Bewegung, wir müssen einmal ganz von vorne anfangen. Noch einmal ganz von vorne. Wer ist Jesus? Was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Was haben die ersten Christen getan? Und da war die Taufe ein Bruch mit dem religiösen System. Jeder, der zu Pfingsten die Botschaft gehört hat, lasst euch taufen auf den Namen Jesu, hat gewusst, das ist ein unheilbarer Bruch, der nicht wieder zu reparieren ist mit dem religiösen Establishment. Jeder hat das gewusst. Denn das religiöse Establishment hat gerade wenige Wochen zuvor den Mann Jesus von Nazareth wegen Hochverrat hingerichtet, weil er sich angeblich anmaßt, Sohn Gottes zu sein. Und sich taufen zu lassen auf den Namen Jesu Christi heißt, ich erkläre, sie haben einen gigantischen Justizirrtum begangen. Das heißt, die geistige Leiterschaft ist bankrott. Sie geben vor, Gott zu dienen, und dann steht Gott vor ihnen und sie sind so blind, dass sie ihn nicht erkennen. So blind sind sie. Also was ist ihr ganzer Dienst? Worin besteht ihr ganzer Dienst? Wenn sie vorgeben, Gott zu dienen und den Menschen zu helfen, mit Gott zu leben, und sie kennen Gott überhaupt nicht. Es ist nur heiße Luft. Und sich taufen zu lassen auf den Namen Jesu, heißt, wer weiß, ob ich nicht morgen auch angeklagt werde, wegen Gotteslästerung. Wer weiß, ob nicht was ganz Furchtbares passiert in meinem Leben. Taufe war der Bruch mit dem religiösen Establishment. Und der einzige Grund, warum heute Neubekehrte sich nicht taufen lassen, ist genau der gleiche. Sie fürchten einen Bruch mit dem religiösen Establishment. Der einzige Grund, warum die Großkirchen an der Taufe festhalten, weil das ist die Säule, auf der das ganze Ding ruht. Wenn die Babybesprengelung weg ist, kracht das ganze Haus zusammen. Es ruht auf der Lüge der Babybesprengelung. Und die Lüge ist so massiv, dass wir sagen müssen, niemals können wir das akzeptieren. Man wird nicht Kind Gottes und Glied am Leibe Jesu durch eine rituelle Handlung. Das ist eine der gewaltigsten Lügen, die in unserem Land straffrei erzählt werden dürfen. Ihr Lieben, wir sind nicht die, die sich rechtfertigen müssen für die Taufe, sondern die, die das Wort Gottes verdrehen, müssen sich rechtfertigen für die Tatsache, dass sie nicht sagen, was das Wort Gottes sagt. Wir müssen uns nicht entschuldigen für unsere Taufe. Und wir müssen nicht Angst haben, dass wir irgendeinem als Baby besprenkelten Menschen sagen, du musst dich jetzt taufen lassen. Und uns in diese ganze Diskussion der Wiedertaufe irgendwie hineinziehen lassen. Wer redet denn von Wiedertaufe? Wir reden von Taufe. Wir sind keine Wiedertäufer, wir sind Täufer. Besprenkelte Menschen, die sich bekehrt haben, müssen getauft werden. Fertig, aus. Da fängt es an. Und jede Seelsorge, jede Führung von Menschen, die diese Grundlagen, das geht ja dann weiter, nach der Taufe kommt die Geistestaufe und dann kommt die Jüngerschaft und dann kommt das Leben unter neutestamentlicher Leiterschaft. Und da geht's dann los. Jede Art von Beratung, Seelsorge oder Krisenmanagement oder wie du das nennen willst, die diese Dinge weglässt, ist nichts anderes als blinde Blindenleiter. Nichts anderes. Und das ist eine Irreführung. Paulus kommt nach Ephesus, findet da gläubige Menschen. Aber er merkt, hey, irgendwas ist hier komisch. Irgendwie ist das nicht so, wie das sein sollte und wie wir das alle so kennen. Also fängt er an, Fragen zu fragen und sagt, hey Leute, wie ist denn das? Habt ihr überhaupt einen Heiligen Geist empfangen? Und dann sagen die, wir wussten gar nicht, dass es einen Heiligen Geist überhaupt gibt. Und dann sagt er nicht, okay, zack, jetzt kommt die Geistertaufe dran, sondern sagt, hallo, wenn Sie das nicht wissen, lass uns mal einen Schritt zurückgehen und mal gucken, was da noch alles an Fundament fehlt. Und siehe da, die waren noch gar nicht getauft. Der hat nicht gesagt, ja, ihr habt da die Johannestaufe, okay, wir können das jetzt so machen, wir können sagen, Gott erkennt meine Johannestaufe an. Nee. Er hat gesagt, Johannestaufe ist schön und gut, aber was ihr braucht, ist Taufe auf den Namen Jesu nach der Bekehrung. Und wenn ihr das nicht hattet, dann holen wir das jetzt nach. Und wenn ihr das wollt, dann reden wir über wie man den Heiligen Geist empfängt. Und jeder Mann Gottes und jede Gemeinde, die das praktiziert, kommt in Konflikte mit dem religiösen Establishment. Jede Gemeinde, jeder Mann Gottes. Und diese Konflikte müssen wir durchstehen. Wir haben nicht die Aufgabe, Konflikte zu vermeiden. Wir haben die Aufgabe, der Wahrheit zu folgen. Und viele Mal, und das siehst du bei Jesus, Der Heilige Geist führte ihn geradewegs in Konflikte hinein. Der Heilige Geist hat ihn motiviert, Konflikte zu starten. Hast du das schon mal gesehen in Evangelien? Der Friedefürst startet Konflikte. Der hat mir mal einen guten Satz gegeben, der kommt mir jetzt gerade und der passt gut hier hin. Der Friede Gottes kommt dann, wenn das Schwert des Geistes sein Werk getan hat. Erst kommt Krieg und dann kommt der Friede Gottes. Ich rede nicht von Gewalttätigkeit gegen Menschen, falls das jemand noch nötig hat, dass ich das erkläre. Sondern ich rede von dem Wort Gottes, das schneidet. Das uns abschneidet von Irrtümern, von religiösen Ideen, von irgendwelchen Dingen, die sich christlich gebärden, aber mit Christus nichts zu tun haben. Das Schwert des Geistes muss Seele und Geist trennen. Und dann kommt der Friede Gottes. Dann kommt der Friede Gottes. Und der Friede Gottes wird sein inmitten von äußerer Bedrängnis, von viel Bedrängnis. Den ersten Jüngern wurde Mut gemacht. Sie stärkten die Seelen der Jünger und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen müssen. So wurden die ersten Jünger ermutigt. Da ist das Treffen mit den Jüngern und einer erklärt, wie viel Zoff er schon hat mit der Verwandtschaft. Und die Apostel stärken ihn und sagen, weißt du, wir müssen durch viele Bedrängnisse. Das ist erst ein kleiner Anfang. Es wird noch viel, viel mehr kommen. Sei getrost. Ja, aber ich habe Angst, dass es Probleme geben wird. Nein, mach aus der Angst eine Gewissheit. Es wird Probleme geben. Es wird Probleme geben. Oh, hoffentlich gibt es keine Probleme. Nein, es wird Probleme geben. Aber in alledem hilft uns der Herr. Der Gerechte muss viel leiden, aber der Herr hilft ihm heraus. Wenn du durchs Feuer gehst, du wirst nicht verbrennen. Wenn du durchs Wasser gehst, du wirst nicht ersäufen. Aber du gehst durch Probleme. Du gehst durch Konflikte. Das wahre Evangelium war von keiner Kultur bis jetzt akzeptiert. Nur ein menschliches Evangelium, wo man nur ein bisschen Zuckerguss macht und den Leuten gestattet, ja, warum nehmt ihr nicht christliche Namen für eure Götter? Ich meine, dann ist alles in Ordnung. Lasst euch besprenkeln, werdet christlich und nennt eure Statuen um. Nicht wahr? Wir hätten da so ein ganzes Arsenal von Heiligen. Also ich meine, da haben wir ja nichts dagegen. Und dann ist ja alles gut. Das wahre Evangelium wird von keiner Kultur akzeptiert. Und der einzige Grund, warum wir eigentlich minimalste Verfolgung haben in unserem Land, ist, weil wir nicht das Evangelium haben. Das ist der einzige Grund. Unsere Kultur ist genauso gottesfeindlich und antichristlich wie jede andere Kultur. Und das Evangelium schneidet Menschen raus aus ihrer Kultur. Das ist das wahre Evangelium. Und die gefährlichsten Einflüsse einer Kultur sind die religiösen Einflüsse. Das sind die gefährlichsten Einflüsse. Weil der Teufel genau weiß, wenn er eine Gemeinde aufhalten will, wenn er eine Gemeinde schwächen will, er muss nur Unkraut in ihrer Mitte säen. Er muss sie nur dahin bringen, Dinge zu akzeptieren, die sich christlich anhören, aber nicht von Christus kommen. Und diese falschen Weisheiten und diese falschen Ideen werden die Gemeinde lähmen. Das war immer die Strategie. Die ersten Jahrhunderte, was für eine Gewalt kam gegen die Christen. Aber sie waren standhaft. Und dann hat die Taktik sich geändert. Und sie wurden eingekauft. Und die ganzen alten okkulten Geschichten in neuem Gewand sind alle reingekommen. Und Babylon feierte eine fröhliche Auferstehung. Und das war das Ende der Gegenwart Gottes. Das Einzige, was Bestand hat, ist, dass wir sagen, wir verpflichten uns der Wahrheit. Jesus nachzufolgen heißt, sich der Wahrheit zu verpflichten. Und ich werde erlauben, dass Wahrheit alle meine Gedanken und speziell meine Gedanken über Gott und meine Gedanken über Gemeinde und meine Gedanken über den christlichen Leben stehe. Das Wort Gottes darf alle meine Gedanken in diesen Bereichen korrigieren. Das Wort Gottes darf Licht sein und mir jede Lüge und jeden Kompromiss und jede Abweichung zeigen. Das ist das Herz, wie wirkliche Nachfolge beginnt. Alles andere ist nichts anderes als ein langfristig geplanter Abfall vom Herrn. Jesus nachzufolgen heißt, der Wahrheit nachzugehen. Und da, wo Menschen gebunden sind, wo Menschen in Gefangenschaft sind, brauchen sie die Wahrheit. Lass uns einmal zu 2. Timotheus gehen, Kapitel 2, Vers 24. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam. Aber nicht duldsam in Bezug auf religiöse Lügen, die er akzeptieren sollte, um des Friedens willen oder um den anderen auch irgendwie entgegenzukommen. Denn es geht weiter. Und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Hier sind Menschen, die sind Kinder Gottes, und sie sind an irgendeiner Stelle in ihrem Leben gefangen. Und die Gefangenschaft drückt sich aus, dass sie tun müssen, was der Wille des Teufels ist. Das kann Drogenabhängigkeit sein, das kann Pornografie sein, das kann Eifersucht sein, das kann Trinken sein, das kann Workaholic sein. Irgendein Bereich, wo nicht die Ordnung Gottes ist, sondern wo sie ferngesteuert werden und wo sie den Willen des Teufels tun müssen. Andere Bereiche können intakt sein, aber da gibt es Bereiche, wo sie nicht die Freiheit haben und wo sie von ihren eigenen Begierden betrogen werden und gebunden sind. Und das finden wir viele, viele, viele Male heutzutage. Vor einigen Jahren hat Gott ein neues Kapitel dazugefügt in meinem Dienst und ich sollte anfangen, über sexuelle Reinheit zu predigen und zu lehren. Und dann habe ich Aufrufe gemacht. Ich konnte es nicht glauben, was ich gehört habe, wie Menschen ihre Sünde bekannt haben. Mit welcher Haltung von Sorglosigkeit und naja, das ist passiert und da bin ich halt mit der Nachbarin ins Bett gegangen. Okay, und jetzt bete doch mal für mich, dass das nicht so oft vorkommt. Solche Geschichten. Wirklich, es ist wirklich wahr. Abenteuerliche Geschichten, wo du denkst, ja bitte, was wird denn hier gelehrt? Was ist denn hier für ein Maßstab? Wie viel Furcht des Herrn ist denn überhaupt da? Mit einer Kaltschnäuzigkeit werden die ekligsten und perversesten und dümmsten Dinge als Schwäche dargestellt. Als kleines Problem. Ja, weißt du, ich habe da so ein Problem. Die Bibel sagt, du bist gefangen vom Teufel. Das ist was anderes als, weißt du, ich habe ein kleines Problem, kannst du mal für mich beten? Ich sage dir nicht, was es ist, aber bete doch mal. Mal sehen, ob du Vollmacht hast. Die Befreiung nach dieser Schriftstelle kommt durch Buße. Und ich sage dir, auf dem Gebiet von Befreiung gibt es so viel Hokuspokus. Und so viel Zeugs, was niemals von Gott ist. Jeder Befreiungsdienst, der nicht allergrößten Schwerpunkt auf Buße legt, ist nicht ein Befreiungsdienst im Heiligen Geist. Weil er den Fokus verschiebt und weil er den Leuten den Eindruck gibt, die schlimmen, bösen, mächtigen Dämonen sind das Problem. Aber Dämonen sind nie das Problem für ein Kind Gottes. Das Problem ist, dass ein Kind Gottes dumm genug ist, seine Dämonen zu füttern. durch ein Leben nach den Wünschen des Fleisches füttert er seine Dämonen. Und wenn du diesen Menschen frei haben willst, dann ist es nicht notwendig, jeden Sonntag ihn zu befreien. Und du denkst ja, meine Güte, das müssen ja Tausende sein, so viele, wie wir hier schon ausgetrieben haben. Hat denn das irgendwann ein Ende? Nein. Man kann Dämonen mürbe machen. Man kann sie zwingen, einen Menschen zu verlassen. Das ist möglich. Aber wenn sein Leben nicht in die Wahrheit kommt, kommen dieselben Mächte wieder zurück. Und am nächsten Sonntag kannst du dich wieder mit ihm beschäftigen. Und da ist null Frucht. Befreiungsdienst muss eingebettet sein in klare Vorbereitung, sprich Buße und Jüngerschaft. Der Punkt ist nicht, die Dämonen rauszukriegen. Der Punkt ist, die Dämonen draußen zu halten. Das ist der Punkt. Und ein Befreiungsdienst, der diese elementare Wahrheit, nämlich die Wahrheit und die Hingabe an die Wahrheit frei macht, nicht berücksichtigt, ist ein Dienst nicht vom Herrn. Höre, was ich sage. Die Vollmacht über Dämonen kommt nicht, indem wir alles über sie wissen. Jeder Christ hat Vollmacht über Dämonen. Warum, sage ich dann, gehen die Dämonen nicht, wenn du gebietest? Warum nicht? Du bist doch Kind Gottes, du hast den Namen des Herrn. Das Wort Gottes sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Warum gehen sie nicht, wenn du gebietest? Warum nicht? Ja, ich brauche den vollmächtigen Seelsorger. Nein, du brauchst Buße. Weil wenn wir uns Gott unterordnen, kriegen wir Autorität über die Dämonen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Aber diese Leute wollen sich nicht Gott unterordnen. Sie wollen ihren fleischlichen Lebensstil weiterleben. Und am Schluss, so pervers das klingt, werden sie sogar noch süchtig nach Befreiung. Sie werden süchtig nach Befreiung. Sie finden das total toll, dass sie wieder befreit worden sind. Ein Christ hat erzählt, also, weißt du, jeder von uns, wir stecken so tief drin. Wir brauchen mindestens 3 Jahre, jede Woche Befreiungsdienst, bis wir endlich durch sind. Ich sage, hallo. Klopf mal an, ob deiner zu Hause ist. Mach mal das Licht an. Wie krank wollen wir noch sein? Wie irregeleitet wollen wir? Ist nicht mal langsam Schluss? Ist nicht mal langsam genug? Alles, was wir brauchen, um einen gottwohlgefälligen Lebensstil zu führen, finden wir in diesem Buch. Und nirgendwo habe ich, diese Kanzel ist für ein starkes Wort nicht geeignet. Nirgendwo habe ich gelesen, dass ich Hilfe brauche von Leuten, 3 Jahre jede Woche für mich zu beten, bis ich irgendwann die Hoffnung habe, vielleicht frei zu sein. Das ist absolut krank. Und es ist eine Lästerung des Werkes von Golgatha. Amen. Und hier sehen wir, was Leute brauchen, um aus dem Fallstrick des Teufels rauszukommen. Sie brauchen Buße. Was ist Buße? Eine Änderung ihrer Haltung. Eine Änderung ihrer Gesinnung. Sie müssen mit Gott übereinstimmen. Sie müssen die Dinge nennen und sehen und nachher sogar fühlen, wie Gott sie fühlt. Wer Horror hat vor Sünde, ist viel, viel, viel sicherer, in diese Sünde nicht wieder reinzufallen, als wer nur mit Willenskraft sich fernhält, aber alles in ihm schreit noch und dieselbe Gier lebt da drinne immer noch. Das ist christliche Dressur. Aber was wir brauchen, ist eine Herzensübereinstimmung mit Gott. Und die Herzensübereinstimmung kann nur beginnen, wenn unsere Gedanken anfangen, mit Gott übereinzustimmen. Wir ändern unsere Gedanken und Gott ändert unser Herz. Es beginnt mit den Gedanken. Und Gott hat uns ein Buch gegeben, um zu sagen, wie er ist, was ihm wichtig ist, wie er Dinge sieht. Und Jesus nachzufolgen heißt, ich ändere mein Denken. Römer 12, Vers 2. Wir erneuern unser Denken. Das heißt, wir nehmen Wahrheit auf. Und wenn wir mit der Wahrheit oder wenn wir mit dem Herzen, das richtig ist, an die Wahrheit herangehen, mit einem Herzen, das sagt, was immer du sagst, ist es richtig. Ob alles immer sagt, nein, das kann nicht sein, nein, davor habe ich Angst, nein, das will ich nicht, nein, das gefällt mir nicht. Was immer ich in mir drin fühle oder sage, du bist Gott, ich bin nicht Gott, du hast die Wahrheit, ich habe nicht die Wahrheit, ich unterordne mich dir, ich werde annehmen, was du sagst. Ich folge dir nach und werde dich nicht dazu bringen oder zu denken, dass ich dich dazu bringen könnte, dass du mir nachfolgst. Gott ist Gott und wir sind nicht Gott. Und Gott hat Recht und wir haben nicht Recht. Das ist gar nicht so schwer eigentlich. Gott ist Gott und ich bin nicht Gott. Das ist eine tiefe Wahrheit. Dass Gott Gott ist und dass wir nicht Gott sind. Und damit beginnt es. Er hat Christsein erfunden. Er hat das Recht zu beschreiben, wie es aussieht. Er sucht nicht Berater, die diese Form abmildern, passend machen für unsere religiöse Landschaft und irgendwie akzeptabel machen, sogar für die Gegner der Wahrheit. Er hat uns nicht geboten, eine neue, moderne Form zu finden. Es gibt keine moderne Form. Der Lebensstil, den wir lernen zu leben, in Wahrheit, in Demut und in Liebe, ist der Lebensstil, der seit Urzeiten im Himmel gelebt wird. Es ist der Lebensstil Gottes. Und einer hat versucht, sich zu erheben und er wurde sofort rausgeschmissen. Und seitdem ist Ruhe da oben. Frieden ist im Himmel, weil alle sich der Wahrheit unterordnen. Deswegen ist Frieden im Himmel. Und in jeder Gemeinde, in der wir das anfangen zu praktizieren, wird auch Frieden sein. Und Unfriede kommt immer dann, wenn Menschen aufbegehren, wenn Menschen ihren eigenen Wünschen und Zielen nachgehen und wenn Menschen sich nicht leiten lassen vom Geist der Wahrheit. Dann kommt Unfriede. Und diese Menschen müssen in Liebe konfrontiert werden. Das ist, was das Evangelium ist. Menschen, die gegen die Wahrheit opponieren, müssen konfrontiert werden. So, das nächste Mal, wenn du ein Seelsorgegespräch hast, check mal die Grundlagen. Spricht der überhaupt in Sprachen? Ist der überhaupt Geist getauft? Ist der überhaupt im Wasser getauft? Nein, also weißt du, dann sagst du, warum nicht? Das fragt man doch nicht. Warum ist der nicht getauft? Der wird schon wissen, wie das mit seinem religiösen Erbonkel ist, der ihm gesagt hat, also solltest du jemals den Weg unserer Kirche verlassen, dann sollst du wissen, ich werde mein Testament ändern. Der hat doch schon seine Gründe. Ja, ich habe im Seminar jemanden gehabt, die kam hinterher zu mir. Ich weiß auch nicht, ich habe ein ganz anderes Seminar gemacht. Auf einmal rede ich eine halbe Stunde über Taufe. Und sie kommt zu mir und sagt, das hat eingeschlagen wie der Blitz bei mir. Und ich habe genau gewusst, ich widerstehe Gott. Ich muss mich taufen lassen. Und ich weiß, weil ich in einer kirchlichen Einrichtung bin, wenn ich mich taufen lasse, verliere ich meinen Job. Aber man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, hat sie gesagt. Und ich lasse mich taufen und ich sage, guten Flug. Wenn wir rausfliegen, wenn wir berufliche, finanzielle, familiäre Nachteile haben, weil wir tun, was das Evangelium sagt. Was sagt Jesus? Oder was sagt das Wort Gottes? Wenn wir leiden, weil andere Böses über uns sagen und dabei lügen, kommt der Geist der Herrlichkeit auf uns. Weil sie sagen, oh, ich will Herrlichkeit, ich will Herrlichkeit, ich will Herrlichkeit. Ja, tu, was die Bibel sagt, dann wirst du leiden. Dann wirst du verfolgt werden und da kommt der Geist der Herrlichkeit. Halleluja, es ist so einfach. Ja, wir müssen fasten, wir müssen fasten, wir müssen kämpfen machen. Nein, tu einfach, was die Bibel sagt und du wirst ausgestoßen werden und der Geist der Herrlichkeit kommt auf dich. Halleluja. So kommt Herrlichkeit, sagt Petrus. Und Jesus sagt, wenn wir verworfen werden, wenn wir verleumdet werden, dann sollen wir hüpfen und springen. Das vergessen wir dann auf diesen Teil. Er weiß, warum er das uns schreibt, warum er das uns mit auf den Weg gibt. Wir sollen uns freuen und hüpfen, weil das wäre das Letzte, worauf wir gekommen wären. Wir können Rachepläne schmieden, wir könnten vielleicht überlegen, jemanden anzuheuern, der ihm mal irgendwie eins auf die Jacke gibt. Wir würden das nicht tun, aber vielleicht gibt es da irgendwie jemanden, der für 100 Euro da mal draufhaut. Aber wir sollen hüpfen und uns freuen. Wir brauchen eine vollkommen neue Mentalität. Und der Heilige Geist fängt an, uns vorzubereiten, uns den Weg zu zeigen, wie wir in eine Märtyrermentalität hineinkommen. Das heißt nicht, dass wir alle Märtyrer werden, aber wir werden alle am Schluss leben in der Märtyrergesinnung. Das ist das Wesen der Braut. Ich liebe Jesus so sehr, macht mit mir, was ihr wollt, aber ich werde ihn nicht verraten, ich werde nicht verdrehen, ich werde nicht eure religiösen Lügen akzeptieren, sondern ich werde immer sagen, das ist die Wahrheit. Und wenn ihr das Gegenteil sagt von dem, was die Wahrheit sagt, dann sagt ihr halt die Lüge. Und das muss ja mal gesagt werden. Die Braut ist nicht käuflich. Die Braut ist nicht bestechlich. Die Braut ist nicht erpressbar, sondern sie hat ein Herz für den Bräutigam. Und sie sagt, ich liebe ihn mehr als mein eigenes Leben. Und erst einmal müssen wir dieses Ziel sehen und Ja sagen und die Schönheit sehen dieses Zieles. Und dann ist ein langer Weg aus unserer jetzigen Konsumhaltung in diese Haltung der Hingabe zu kommen. Aber das bewirkt der Heilige Geist. So, ich will nicht, dass irgendjemand sich verdammt fühlt, weil er sagt, du, diese Art von Liebe habe ich noch nicht. Die hat niemand von uns. Ich nicht und du nicht und niemand hat das von uns. Aber Gott will es wirken. Und zuallererst müssen wir die Schönheit dieses Ziels sehen und sagen, Gott, hier ist mein Herz. Bring mich dahin, gib mir das Brautherz, gib mir diese heilige Einfalt gegenüber deinem Sohn. Tu, was du tun musst, schneide weg oder füge hinzu, was du tun musst, aber das ist, was ich haben will. Halleluja. Die Zeit ist um, lass uns beten. Komm, steh doch mal auf. Vater, wir danken dir für deinen wunderbaren, herrlichen Sohn, der die Wahrheit ist. Er ist die Wahrheit. Er hat nicht ein paar gute, wahre Gedanken. Er ist die Wahrheit. Und wir danken dir, dass du uns privilegierst, aus der Übereinstimmung mit den Lügen dieser Welt herauszukommen und übereinzustimmen mit der Wahrheit, die Kraft hat, die lichtvoll ist, die heilsam ist, die ermutigend ist, die belebend ist. Wir danken dir für den Geist der Wahrheit, der uns unsere Augen auftut und der uns zeigt, wie die nächsten Schritte aussehen, der uns hilft, klar zu werden, der uns hilft, aus jeder Übereinstimmung mit unserem religiösen Umfeld herauszukommen. Jede Anlehnung, jede Stütze aufzugeben, wo wir mit dem religiösen Umfeld kooperieren und daraus Nutzen ziehen und uns erlauben, davon geschützt zu werden. Du bist unser Schutz. Und niemand kann und niemand wird uns mehr schützen als du. Wir wählen dich als unsere Wohnstadt, als unseren Wohnort. Wir wählen dich als unseren Zufluchtsort. Und wir sagen, du wirst uns bewahren. Du wirst uns helfen. Du wirst uns schützen. Und da, wo wir geehrt werden zu leiden um deines Namens willen, da ist es nicht dein Versagen, dass du nicht aufgepasst hast, sondern da ist es, dass du uns noch mehr befördern willst und noch mehr uns zeigen willst von deiner wunderbaren Herrlichkeit. Heiliger Geist, wir wollen dir erlauben, uns Wege zu führen, die uns in Widerspruch bringen zu unserem religiösen Umfeld. Und wir werden nicht mehr mitmachen in diesem Spiel, Lüge den Stempel der Echtheit zu geben. Wir werden nicht mehr mitmachen, wir weigern uns. Wir sagen, die Wahrheit ist die Wahrheit. Und das, was nicht die Wahrheit ist, ist die Lüge. Und wir werden nicht mehr die Lüge akzeptieren und der Lüge den Anschein geben, sie sei auch Wahrheit. Wir werden nicht mehr dieses Spiel, was hier so gewaltig gespielt wird in unserem Land, wir werden dieses Spiel nicht mehr mitspielen. Unser Herz gehört deinem Sohn, Vater. Wir wählen den Weg des Lammes. Wir wählen den Weg der Braut. Wir wählen ein Herz, das in heiliger Einfalt an ihm hängt und nichts anderes will, als ihn zu lieben, ihn zu erfreuen und ihn zu ehren. Und wir danken dir, dass alle Aufmerksamkeit und alle Hilfe, die nur möglich ist vom Himmel, in unser Leben hineinströmt. Weil du nur darauf wartest, dass wir diese Tür aufmachen, diese Entscheidung treffen und bei dieser Entscheidung bleiben. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen. Amen.